Danke nochmal, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, hergekommen seid. Wir studieren nach wie vor den Petrusbrief, sind nach wie vor in Kapitel 4 und nach wie vor auch im Vers 7. Und gerade aus dem Vers 7 beschäftigen wir uns mit dem Thema des Gebets. Petrus hat ermahnt zu einem beständigen Gebetsleben und zu einem nüchternen Gebetsleben. Und wir haben das im Kontext vom Petrusbrief angeschaut, was Gebet bedeutet. Und wir denken, wenn wir über das Gebet nachdenken und die Schrift erforschen, reden wir nicht über irgendwelche praktische Tipps, Anleitungen, wie man sein Gebetsleben auf Vordermann bringen kann oder wie Gebet funktioniert, sodass man da ein paar praktische Tipps bekommt, dass man sich eine Kerze anzünden soll oder sonst irgendwas. Das ist nicht das Anliegen und das ist auch nicht die Art und Weise, ich denke, wie wir auch den Gebetsgeist wecken und auch in uns ein tiefes Anliegen für das Gebet erwecken, aber auch darin bleiben, sondern es geht hier um um geistliches Verständnis von Gebet und dass wir da hineinschauen, was sagt das Wort über das Gebet und von daher hoffe ich, dass der Geist selbst in uns eben Verständnis und auch den Willen und auch die Bereitwilligkeit, auch das Vermögen dann gibt, dass wir in der Lage sind zu beten, so zu beten, wie der Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Nachdem wir im Vers 7 diese beiden Begriffe angeschaut haben, was vernünftiges Beten bedeutet, also nicht nur, dass wir vernünftig beten sollen oder dass es vernünftig ist zu beten, sondern dass wir auch vernünftig beten sollen, darf ich so formulieren, dass wir unseren Verstand auch beim Beten einschalten sollen. Das andere ist aber auch, dass wir beständig beten sollen, dass wir wachsam beten sollen, dass wir nüchtern beten sollen. Nüchtern in Bezug auf die Ereignisse, nüchtern in Bezug auf unsere Umstände, aber auch nüchtern in Bezug auf unsere Haltung, dass wir nicht schläfrig sind und dass wir nicht unbesonnen sind und dass wir auch nicht unwachsam sind, sondern dass wir nicht nur die Zeit richtig deuten, sondern auch das richtige Verständnis vom Gebet und der Notwendigkeit haben und auch so beharrlich im Gebet bleiben. Und das führte mich zu einem kurzen Exkurs, zu einem kleinen Exkurs, dass wir einige Bibelstellen uns miteinander anschauen wollen. Und ich habe euch ins Johannesevangelium mitgenommen, zu demjenigen, der die Jünger selbst gelehrt hat zu beten und wie kein anderer das Gebetsleben vorgelebt hat. Und ich habe euch hineingenommen in einen Abschnitt, Johannes Kapitel 13 bis Kapitel 17, das ist der große Kontext. Und in diesem Kontext oder in diesem Abschnitt hat Jesus 4 herrliche Verheißungen in Bezug auf das Gebet gegeben. Und ich habe letztes Mal schon versucht, da euch hineinzunehmen und das wollen wir gleich tun. Also wir, obwohl wir im Petrusbrief sind, gehen wir aber ins Johannesevangelium, weil wir uns, weil wir die Ermahnung des Petrus gerecht werden wollen und über das Thema des Gebets etwas länger nachdenken und uns damit beschäftigen wollen. Geht mal mit mir ins Johannesevangelium, nochmal Kapitel 14. Das war der letzte Text. Ich habe mir vorgenommen, heute wirklich nicht zu viel Einleitung zu machen, weil wenn ich mit der Einleitung werde ich fertig und gucke auf die Uhr eine halbe Stunde schon wieder rum und dann weiß ich nicht, nur eine halbe Stunde wieder vorwärts zu kommen. So ist immer ein hin und her, langsames Vorwärtskommen. Von daher gehen wir sofort in Kapitel 14 ins Johannesevangelium und im 14. Kapitel haben wir die erste herrliche Verheißung übers Gebet. Ich lese nochmal sie, 14, Vers 13 bis 14. Ich lese ab Vers 12, damit wir den Satz komplett mitnehmen. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bittet, werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. So eine gigantische Verheißung eigentlich. Man könnte meinen, ich will es andersrum aufziehen. Wenn Jesus sagt, ihr würdet beten, was ihr wollt, und ich werde es tun. Das ist ja herrlich, das ist ja was für eine Zusage. Und das klingt fast wie so ein Blankoscheck, gell? Man kriegt so einen Scheck, da steht so 1 Million Euro, und dann kannst du eintragen, so Verwendungszweck, dein Konto und deine Überweisung und einreichen. Das wäre, zu schön, um wahr zu sein, könnte man meinen. Zu schön, um wahr zu sein. Wie kann Jesus sagen, wenn ihr bittet in meinem Namen und das, was ihr bittet, ihr werdet es bekommen? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Willi, ich will dich um einen Gefallen bitten. Könntest du was für mich tun? Was interessiert mich brennend? Was willst du mich bitten? Es kommt drauf an. Ja, man will schon helfen, meistens. Und dann sagt man, was willst du denn, dass ich dir tue? Und dann hofft man, dass die Aufgabe nicht zu unmöglich erscheint. Aber prinzipiell, wenn ihr sagt, ich will, dass du mir etwas tust, dann hängt es immer davon ab, von der Machbarkeit oder von seinem Wunsch und seinen Motiven. Ich glaube nicht, dass Jesus hier so einen Gebetsblankoscheck ausstellt und sagt, Jünger, ihr könnt bitten, was ihr wollt, und ich mach's. Das macht er nicht. Abgesehen davon oder in Betracht dessen, dass er seine Jünger kennt, gell? Das waren nicht in dem Moment die geistlichsten und die fähigsten und die fundiertesten, nehmen wir mal Petrus als Beispiel, alles andere als noch eine Säule der Gemeinde. Jesus meint damit nicht, Petrus und der Rest, ihr könnt, was fällt euch ein, was braucht ihr, was wünscht ihr euch, bittet mich und ich mache es einfach. Wir sind natürlich im Johannesevangelium in Vers 14, in Kapitel 14, das heißt, es ist einiges vorher passiert, einiges hat Jesus vorher gesagt, einiges hat Jesus vorher gelehrt und es ist auch einiges, was danach passiert. Und auch hier, auch bei solchen herrlichen Verheißungen, sie werden erst dann in unserem Leben wirksam und sind nichts Theoretisches und nichts etwas, was damals passiert und heute nicht mehr, sondern sie sind wirksam und wahr, solange sie in dem Kontext und in diesem Sinne gebraucht werden, wie der Herr es gemeint hat. Und darum ist es gut, wenn wir verstehen und lernen, was Jesus darüber sagt. Oder wie, in welchem Zusammenhang hat Jesus gesagt, ihr könnt mich bitten, was ihr wollt, und ich werde es euch geben. Was meint er, von was, was wollen sie? Und der Zusammenhang wird uns deutlich machen und zeigt uns, hier geht es nicht darum, ich hätte gern Gesundheit, ich hätte gern Wohlstand, ich hätte gern keine Krankheit, ich hätte gern das, ich hätte gern das, ich hätte gern ein Auto, ich hätte gern Geld, ich hätte gern eine Freundin, eine Frau, ein Kinder. Das ist nicht der Zusammenhang hier. Das ist nicht das Anliegen, das ist nicht, nicht in diesem Kontext entfaltet Jesus Gebet und sagt, okay, wo habt ihr Probleme? Was wollt ihr, dass ich euch tue? Und dann sammeln sie so eine Gebetsliste und dann sagen, jetzt schreiben wir das hin und jetzt beten wir das mal gemeinsam ab. Das ist nicht der Zusammenhang. In welchem Zusammenhang kommt diese herrliche Verheißung? Und sie wird immer präziser, immer deutlicher. Mit jeder Stelle, die über das Gebet kommt, wird das klarer, was er damit eigentlich meint. Er präzisiert es, er macht es deutlich und er macht klarer, was er damit meint. Was sind die Prinzipien für so ein Gebet? Was sind die Prinzipien, ich formuliere so, für erhörtes Gebet? Erhörendes Gebet. Wann wird Gott oder wann wird Christus das tun, was wir wollen? Ich meine, schon schön, gell? Aber es ist eine Verheißung und ich nehme sie wahr und ich glaube fest daran. Und deswegen ist es gut, wenn wir verstehen, was damit gemeint ist. Das allererste, und das zieht sich durch, und das ist, dass Jesus sagt, in meinem Namen. Und das haben alle Verheißungen hier gemeinsam. Alle Verheißungen zielen darauf hin und in Kapitel 15 wird das nochmal präziser gesagt, was bedeutet in seinem Namen. Aber das ist das Erste, was wir bedenken müssen und verstehen müssen, wenn Jesus sagt, wenn ihr in meinem Namen bittet, was ihr wollt, oder was ihr wollt, oder bitten werdet in meinem Namen. Und da müssen wir verstehen, was bedeutet in seinem Namen. Und das sind wir gestern, in der letzten Bibelstunde, fühlt sich wie gestern an, in der letzten Bibelstunde haben wir uns da diesem Thema ein bisschen genähert und einen ersten Grundsatz habe ich euch versucht vorzustellen. In seinem Namen bedeutet in der Übereinstimmung mit seiner Person, mit der Übereinstimmung mit seinem Wesen, Übereinstimmung mit seinem Willen. Das heißt, wenn ich etwas bitte, oder darf ich so sagen, wenn ich etwas will, was der Herr Jesus nicht will, dann kann ich bitten, wie viel ich will. Und der wird es nicht tun. Wenn ich etwas will, was nicht seinem Wesen entspricht, sein Wesen widerspricht oder sogar vielleicht sein Wesen verspottet, dann brauche ich nie erwarten, dass es gibt. Wenn ich etwas bitte, was seinem Werk widerspricht, was entgegen seinem Handeln steht, brauche ich nicht erwarten, dass es tut. Letztendlich, und darauf läuft es hinaus, wenn ich etwas bitte, was nicht das Ziel hat, was ich euch jetzt gleich nochmal vorlese, Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und das ist der Schlüssel. Wenn ich etwas bitte, was den Vater und den Sohn nicht verherrlicht, dann brauche ich nicht glauben, dass der Herr es mir gibt. Das heißt, wenn ich etwas bitte in meinem Namen, in meinem Willen, in meinen Wünschen und in meinen Begierden und zur Verherrlichung von mir, dann greift diese Verheißung nicht. Nochmal, das ist kein Blankoscheck, dass jeder, der darauf stößt, merkt, ah, Jesus hat uns etwas gegeben und jetzt gehe ich hin und wende es an und bitte das für mein Fahrrad, für meine Englischarbeit oder für sonst irgendwas. Wir werden darüber reden. Das bedeutet nicht, dass wir unseren Herrn in all diese Dinge nicht mit hineinbeziehen sollen, natürlich. Aber das ist nicht das, um was es hier geht. Das ist nicht die Voraussetzungen und nicht die Grundsatzhaltung, die wir hier verstehen müssen. Das Ziel ist also, in seinem Namen bedeutet, in dem Anliegen, in seinem Werk, in seiner Person, mit dem Ziel, mit dem, dass Jesus verfolgte, solange er hier auf der Welt war und auch jetzt verfolgt. Und er hatte ein Anliegen gehabt. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das Anliegen Jesu, was er tat, war zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Er wollte den Vater verherrlicht sehen. Und er kam zum Vater und bat den Vater, die Dinge zu tun und ihm die Kraft dafür zu geben, dass er die Dinge tut, die den Vater verherrlicht. Und der Vater hat nicht gesagt, nee, Jesus, das ist kein guter Plan. Brauchst mich nicht verherrlichen, verherrliche du dich selbst. Das ist nicht der Weg. Ich bin davon überzeugt, wenn unser Anliegen ist und in unserem Gebetsleben und wenn wir so ins Gebet gehen und vor Jesus kommen mit dem Anliegen, Jesus zu verherrlichen in dem, was wir erbitten und Vater zu verherrlichen in dem, was wir erbitten, wird er uns erhören. Das ist ein wesentliches Merkmal, ein wesentliches Prinzip vom erhörten Gebet, ist in seinem Namen zu beten, in Übereinstimmung mit seinem Willen zu beten. Und das will ich an dieser Stelle trotzdem nochmal wiederholen. Ich glaube, dass das Gebet darin beginnt, in erster Linie mit dieser Grundsatzhaltung. Wir erinnern uns, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So beginnt Jesus, die Jünger, zu lehren, wie man betet. Und er beginnt bei Gott, dem Vater. Vater unser im Himmel, verherrlicht werde dein Name. Das ist das Grundanliegen. Bevor unser tägliches Brot, gib uns heute. Ja, das wird auch erbeten. Aber es beginnt da, bei der Ausrichtung, verherrlicht wird erst der Vater, die Perspektive geht zu ihm. Und ich glaube, dass das Gebet darin besteht und somit anfängt, den Willen des Vaters erstmal zu kennen. Und ich meine, das ist nicht das Schwerste. Oft ist es nicht so einfach, wenn je konkreter es wird, und da wird es ein bisschen, da braucht es Geduld und Gebetsgeist und Ausdauer, aber im Prinzip, ich sage so, dass der wesentliche, der klare, der objektive Wille Gottes ist offenbart. Wir haben es in seinem Wort und wir müssen da nicht spekulieren, was Gott will oder nicht will. Herr, vielleicht soll ich doch vielleicht kann da ein Mann doch einen Mann heiraten. Ist das vielleicht dein Wille? Oder vielleicht kann doch eine Frau heiraten? Ist es vielleicht doch, brauchen wir doch die Ehe nicht? Ich nehme jetzt mal einfach mal was Aktuelles heraus. Da brauchen wir nicht auf die Knien gehen und Herr, offenbar mir deinen Willen, was willst du? Segne mich und gib mir, was ich will. Wenn in dem offenbarten Willen Gottes das entgegen dem steht, was Gott gedacht hat und gewollt hat, dann brauchen wir da auch damit nicht rechnen. Das ist ein Grundsatzprinzip. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Von daher, für ein fundiertes Gebetsleben brauchen wir fundierte Bibelkenntnis. Aber das ist das eine. Und ich meine aber, dass das zweite weit schwieriger ist als das erste. Den Willen zu kennen ist das eine. Das zweite ist, sich unter diesen Willen stellen. Und ich glaube, das nimmt und sollte die meiste Zeit in unserem Gebet einnehmen. Dass wir den erkannten, den verstandenen Willen Gottes annehmen und uns ihm drunter stellen. Denn das ist nicht einfach, das zu akzeptieren. Dann hört man es und dann widerstrebt es einem und sagt, wirklich, ist das dein Plan für mein Leben? Ist das überhaupt dein Willen? Das will ich ja gar nicht. Das passt überhaupt nicht zu meinen Lebensumständen. All diese Dinge. Und das zu nehmen und diesen Willen für sich zu erbeten, das kostet. Und ich glaube, das ist das eigentliche Gebet. Diesen Willen Gottes für sich zu erbeten. so lange zu beten, bis der Herr seinen Willen zu meinem Willen macht. Ich habe das bei einer Gelegenheit schon mal erzählt und ich sage es nur an dieser Stelle nur ganz kurz. Das war mir, als Gott mich bekehrt hat, war das der erste Glaubenskampf mit mir, vor Gott. Ich kann mich wirklich erinnern, da habe ich gerade die Ausbildung angefangen. Musste früh aufstehen, habe meine stille Zeit gemacht, saß am Tisch. Und so, es gab so viele Dinge in meinem Leben, die ich nicht wollte, aber die schienen mir, dass ich da durch musste, allein dieses früh aufstehen. Und dann auf jeden Fall saß ich da und ich rang mit Gott und ich merkte, ich habe ein Problem. Mein Willen und ich habe Gottes Willen und irgendwie passen die nicht zusammen. Das habe ich gemerkt, sehr schnell. Und jetzt saß ich so da und ich dachte, das ist ein schwerer Kampf, das ist wirklich ein Kampf. Und ich dachte, es wird doch so entspannend in meinem Leben, wenn wir nicht zwei verschiedene Willen hätten. So, wenn wir beide die gleichen Willen hätten, dann wäre es echt entspannt. Wenn Gott will, was ich will, dann ist es doch einfach. Dann wurde es mir aber sehr schnell klar, Gott wird nicht so schnell seinen Willen gegenüber meinen ändern und meinen Willen anpassen. Das schien mir unwahrscheinlich, auch geistlich noch nicht reif, aber so viel habe ich verstanden. Und für mich war die einzige Möglichkeit, dann muss ich meinen Willen dann ändern. So, jetzt war mir klar, okay, jedes Mal, wenn ich in einer Situation komme, Gottes Willen verstehe, meinen wahrnehme und dann beginnt ein Kampf. Beginnt ein Kampf. Und ich wollte diesen Kampf nicht haben. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, das ist jetzt 20 Jahre her, doch fast genau 20 Jahre her. Ich weiß, wie ich da saß am Tisch und ich habe mit meinem Herrn einen Bund geschlossen. Ich weiß nicht, ob ich da mich zu weit aus dem Fenster gelehnt habe, aber ich habe einen Bund geschlossen. Und ich habe dem Herrn gesagt, Jesus, was ich jetzt bete, das höre. Das glaube ich. Du siehst mein Herz, dass ich es ernst meine. Was ich vielleicht in 5 Minuten dir sage, da höre nicht mehr auf mich. Das, was wir jetzt ausmachen, das gilt. Danach kann sein, dass ich das schon wieder bereue und was weiß ich. Aber da höre nicht mehr auf mich jetzt. Und mein Gebet war, dass ich sage, Herr, mach, dass wir einen Willen haben. Verändere meinen Willen und mach es deinem Willen gleich. Nicht verändere deinen Willen, das war mir logisch, das wird er nicht tun. Aber ich habe ihm von mir gewünscht und erbeten, dass er meinen Willen zu seinem macht, dass ich das Gleiche will, was er will. Weil das gibt nichts Schöneres. Ihr kennt das, ja, man trifft jemanden und er mag die gleichen Sachen, wie du machst. Ja, herrlich, die Beziehung funktioniert gut. Die Gemeinschaft funktioniert gut, wenn man das gleiche Essen mag. Man isst, ja, es funktioniert, wenn man die gleichen Dinge mag, die gleichen Lieder, die gleichen Bücher, die gleichen Kleider. Man kommt besser zusammen. Dann dachte ich, Herr, wir kommen besser zusammen, wenn ich einfach das will, was du willst. Und das war mein Gebet. Ich ahnte natürlich nicht, auf welchem Wege er das tun wird, was er tut, wie er meinen Willen zu seinem Willen macht. Das sind 20 Jahre bin ich unterwegs und ich habe nicht das Gefühl, ich bin fertig. Manchmal habe ich das Gefühl, gerade am Anfang. Aber das ist vieles von dem und grundsätzlich, das wird im Gebet errungen. Wird im Gebet erkämpft, sich unter den Willen Gottes zu stellen. Und dann folgt nämlich, wenn man den Willen Gottes sich darunter stellt und einen Frieden darüber hat und eine Klarheit darüber hat und ein Ja dazu hat, wirklich vom Herzen, dann zu sagen, okay, Jesus, jetzt bitte gib's mir. Und dann beginnt man eigentlich, dann ist erst der Punkt, wo wir Dinge bitten. Und dann können wir aber so bitten mit Freimütigkeit, weil wir wissen, der Herr will's, mit Freimütigkeiten können damit rechnen, dass es gibt. Weil wenn es sein Wille ist, dann ist das ja in Übereinstimmung. Und wir haben gesagt, wenn ihr in meinem Namen, und das heißt in Übereinstimmung mit meinem Willen betet, werde ich es tun. Also das ist mehr der Kampf dahin, oder das ist mehr das Gebetsleben. Ich bin mir sicher, und dass ein Teil, oder nicht eine, wir einen offenbarten Willen Gottes haben, und das ist sehr objektiv. Aber ich weiß, es gibt bestimmte Bereiche, da sucht man gerne und sagt, oh Herr, in welche Straße soll ich ziehen? Soll ich überhaupt umziehen? Und da will man ja auch gerne den Willen Gottes wissen. Und da gibt es so, wenn man dann eben danach fragt, nach der Ausbildung und nach dem Wohnsitz und nach dem Partner, nach all den Dingen des Lebens, nach allen Belangen. Und da steht nicht in der Bibel drin, Willi, mach das so, mach das so. Und das bedeutet nicht, dass wir diese Dinge von dem Herrn nicht bringen. Aber ich bin mir sicher, dass diese subjektive Dinge genauso ein des Erbittens des Willen Gottes bedeuten. Und ich sage so, das ist noch schwieriger und bedarf noch mehr Atem und Wachsamkeit als des offenbarten Willen Gottes. Denn es ist klar, so lange ins Gebet das Anliegen bringen und sagen, Herr, was willst du? Mach's deutlich, mach's klar. So lange, bis der Herr den Willen offenbart und wenn man ihn weiß, dann im Gehorsam in Anspruch nehmen und im Gehorsam leben. Und hier kommt ein Bereich, auf den wir auch noch zu sprechen kommen, intensiver, in einer anderen Stelle, aber ich sage es Ihnen schon an dieser Stelle, das ist der Aspekt, wo Paulus im Epheserbrief sagt, dass wir im Geist beten sollen. Betet im Geist. Das heißt, wir leben in einer Beziehung. Wir leben in einer Gemeinschaft. Und in diesem Kontext verheißt Jesus im Johannes-Evangelium, dass der Geist kommen wird. Er wird sie leiten, er wird sie an alles erinnern. Und wir brauchen den Geist Gottes im Gebet. Und ich bin davon überzeugt, dass oft unser Gebetsleben deswegen so lahmt und deswegen so hinkt und wir deswegen oft keine Kraft und keine Freude darin haben, weil wir nicht im Geist beten. Weil der Geist nicht in uns betet. Und wisst ihr, was der Grund dafür ist? Weil unser Anliegen ist, nicht nach dem Willen Gottes zu leben. Und nicht das Anliegen, den Willen Gottes zu erfahren, nicht das Anliegen, unter den Willen Gottes zu stellen. Und die Bibel lehrt, dass wir den Geist Gottes betrüben, dass wir den Geist Gottes belügen, dass wir den Geist Gottes dämpfen. Und das, liebe Geschwister, hat Auswirkungen auf unser Gebetsleben. Wenn wir permanent etwas in Dingen leben, die den Geist Gottes dämpfen oder verletzen, die Bibel im Epheserbrief Kapitel 5 sagt Paulus, betrüben, dann hat das Auswirkungen auf mein Gebetsleben. Wenn ich sage, Herr, was willst du, dass ich tue, was ist dein Wille Gottes, aber der Geist Gottes betrübt ist und wir ihn nicht hören. Darf ich euch persönlich fragen, ich weiß, ihr müsst nicht laut antworten, ihr könnt gern nicken, dann weiß ich, ich sehe es von vorne. Kennt ihr das, wenn ihr voll des Geistes betet? Wenn Freude beim Beten da ist, wenn man nicht um Sätze ringt, wenn man nicht um Worte ringt, wenn man nicht auf die Zeit schaut, wenn es einem Freude macht, also Beten kann echt Freude machen, erfüllt sein, eine wunderbare Zeit verleben und das Gefühl haben, man hat wirklich gerade Gemeinschaft mit Gott gehabt. Kennt ihr das, wenn ihr betet und nach Wörtern ringen müsst, euch motivieren in Gedanken, jetzt bete, ein Anliegen nach dem anderen abarbeiten und das irgendwie maschinell gemacht zu haben, weil jemand eine Gebetsliste abpacken muss. Oder weil es halt dran ist und weil ich es beten muss. Und dann macht man das und man macht es und man macht es. Und dann ist man froh, geschafft, fertig, ich habe gebetet, ich habe meine Gebetszeit fertig. Es gibt qualitativ große Unterschiede im Gebet selbst. Und ich glaube, das hängt viel davon ab, ob wir im Geist beten oder nicht. Ob der Geist in uns Raum hat oder nicht. Ob der Geist in uns wirken darf oder nicht. Ich sage nicht, ich rede noch nicht mal davon, ob wir den Geist haben oder nicht. Das wäre noch die Voraussetzung natürlich. Aber wenn wir den Geist Gottes haben, wenn wir Kinder Gottes sind, dann braucht es den Geist Gottes, beten im Geist, geleitet durch den Geist, gewirkt durch den Geist. Und ich bin mir sicher, dass der Geist Gottes auch in uns einen Frieden aufs Herz geben kann. Über Klarheit, über Anliegen, Klarheit über Themen, über diese Dinge, dass der Geist Gottes uns auch ins Gebet leitet, dass der Geist eine Einheit im Gebet schenkt, all diese Dinge. Darüber müssen wir auch nachdenken, wie kommt man dahin, wie betrübt man den Geist, welche Dinge sollte man da lassen, darüber müssen wir auch ein, zwei Gedanken machen. Aber kehren wir zurück hier an dieser Stelle. Also Jesus sagt, in seinem Namen bitten, Übereinstimmung mit seinem Willen bitten, das ist eine. Das andere bedeutet, in seinem Namen bitten, sagt Jesus, das bedeutet, an ihn zu glauben. Schaut mal in nochmal 14, Kapitel 14. Ich fasse die Verse vorher kurz zusammen. Vielleicht nimmt das uns und macht uns deutlich, dass wir wirklich im Kontext auch von Petrus sind. Jesus sagt, euer Herz sei nicht bestürzt, glaubt an mich, glaubt ihr an Gott, so glaubt an mich. Und dann beginnt etwas zu erzählen. Oder er beginnt, also er sagt als erstes, glaubt an mich. So wie an Gott glaubt, glaubt auch an mich. Und dann sagt er, ich gehe jetzt. Und ich gehe wohin? Ich gehe zum Vater und ich werde wiederkommen. Und in dieser Zwischenzeit bereite ich euch etwas Gutes vor, etwas Herrliches vor. Aber ich komme wieder. Ich lasse euch nicht allein. Der Geist wird kommen und er wird bei euch sein. Aber ich gehe und ich werde wiederkommen. Das heißt, Jesus spricht jetzt über eine Zeitspanne, von der der Petrusbrief schreibt, nämlich zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen, von dieser Ende aller Dinge, der Zeit des ersten und des zweiten Kommens. Von dieser Zeitspanne redet Jesus und er sagt, glaubt an mich. Ich komme wieder, glaubt an mich. Und Thomas sagt, wohin gehst du und wer bist du und zeig uns den Vater und all diese Dinge. Und Jesus sagt, so lange bin ich bei euch und ihr wisst immer noch nicht, wer ich bin? Habt ihr mich nicht erkannt? Versteht ihr nicht, wer ich bin? Das ist Zusammenhang. Glaubt an mich. Versteht doch, wer ich bin. Wozu ich fähig bin. Woher ich komme, woher ich hingehe. Wer mein Vater ist, wessen Sohn bin ich. Und man sagt, glaubt. Und dann sagt der Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu dir rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke willen, selbst willen. Also Jesus fordert auf und sagt im Versen vorher, das, was wichtig ist, glaubt an mich. Glaubt an mich. Das ist die Voraussetzung fürs Gebet, an Jesus zu glauben. In seinem Namen bitten bedeutet, an diesen Namen zu glauben. Zu glauben, wer er ist. Vers 12 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Immer wieder, er sagt, ich gehe zum Vater, ich komme zurück. Und dann, wer an mich glaubt, wird größere Werke tun, als die ich tue. Cool, oder? Könnt ihr euch vorstellen, ein größeres Werk zu tun, als Jesus tun kann? Nicht schlecht. Also, wenn Jesus ein Lazarus auferweckt, dann kriegen wir zwei. Wenn Jesus 5.000 genährt hat, plus Frauen, plus Kinder, dann können wir 10.000 speisen. Wenn Jesus auf dem Wasser gelaufen ist, dann können wir in der Luft laufen. Wenn Jesus all die Zeichen, die Wunder getan hat, kann man größere Werke tun als Jesus? Was meint Jesus damit? Ist das der Freibrief? Nebenbei, ich will keine Hetze machen und auch nicht arg negativ immer rüberschauen, aber das ist überzeugend vieler Christen, auch sogenannten Christen, die sehr starken Fokus auf Zeichen, Wunder und Heilungen setzen. Und die berufen sich darauf und sagen, wir müssen Jesus bitten und er wird sogar uns die Kraft geben, größere Dinge zu tun, als er getan hatte. Und die reden von Heilungen, von Zeichen, von Wundern. Und die sagen, hier steht es doch, ihr werdet größere Werke tun. Also, wenn man betet, da wachsen Zähne nach. Ich erzähle das, weil ich das ein paar Mal von einem Arbeitskollegen, der gerne sich in diesen Kreisen bewegt hat und gerne nach Heilung sich ausgestreckt hat und nach Wundern und all diesen Dingen und sagt, ja, weißt du, da gehen sie hin, die Beine werden wieder gerade und Zähne wachsen nach, wo keine waren. Okay. Der Punkt ist, begründet mit dem, was meint Jesus, ihr werdet größere Werke tun? Ganz ehrlich, als Jesus kam, sagt er, niemand kann größere Werke tun. Das ist das Zeichen. Hat jemand vorher sowas getan? Nee. Das ist das Zeichen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist. Und dann kommt Jesus und sagt, ihr werdet größere tun. Also, selbst wenn wir jetzt weiterlesen würden, die Apostelgeschichte und die Briefe, hat Petrus und Paulus und Jakobus und Johannes größere Werke getan wie Jesus? So gibt es Zeichen, Wunder, die getan haben, die Jesus nicht tun konnte? Manche sagen, ja, ihr Schatten ist auf die Kranken gefallen. Bei dem anderen hat man die Tücher von genommen und draufgelegt. Aber wisst ihr was, Jesus musste nicht mal da sein, es muss nicht mal ein Schatten da sein. Es braucht nicht mal Tücher von Jesus. Jesus sagt, geh hin, da ist schon wieder, ist schon gesund. Versteht ihr? Nicht mal Hand auflegen, nicht mal Klamotten drauflegen, nichts davon. Das kann nicht sein. Das Zeugnis der Schrift gibt nicht her, dass die Jünger später baten und Jesus ihnen größere Dinge gegeben hat. Was meint Jesus damit? Zusammenhang, ich gehe zu meinem Vater Ich komme wieder zurück. Der Zusammenhang ist, Jesus wird gleich das Erlösungswerk vollbringen und das tun, was der Vater will, der Menschheit Erlösung bringen. Und dann sagt er, Jünger, ihr werdet hinausgehen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich werde bei euch sein. Und ich werde euch helfen, diesen Dienst zu tun. Wisst ihr, das Einzige, was Jesus nicht getan hat, was die Jünger getan haben. Jesus war nicht in Rom. Jesus war nicht in Damaskus. Das weiß ich nicht, vielleicht. Jesus war nicht in Thessaloniki. Jesus war nicht in Spanien. Jesus war damals, als auf der Welt war, nicht in Deutschland. Gab es noch nicht. Jesus war nicht auf der ganzen Welt. Jesus hat nur in Judäa, in Samaria, in Jerusalem, er hat nur einem Volk das Evangelium gebracht, ist in Jerusalem gestorben, ist auferstanden und dann hat er gesagt, jetzt geht hin. Jetzt geht hin und seid meine Zeugen und ich bin bei euch. Und was ihr mich bittet, ich werde es euch geben, macht euch keine Sorgen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Sie werden euch hassen. Sie werden euch geißeln. Sie werden euch ausstoßen, in die Synagogen, ins Gefängnis werfen. Wisst ihr was? Macht euch keine Sorgen. Bittet mich und ich werde euch helfen. Wenn ihr in meinem Willen und in meinem Namen kommt, das heißt meine Ehre sucht, das Evangelium verkündigt, das Evangelium bezeugt, dann werdet ihr an Orte kommen. Euer Werk wird weit größer sein, als ich auf der Erde weiß getan habe. Es geht hier nicht um die größeren Zeichen, Wunder von Wirkungen. Es geht hier um den das Ausmaß. Ist das richtig, Artikel? Ja. Es geht um den das um die Ausmesser. Das ist, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, das sehen wir, was passiert. Sie kamen an Orte, die vorher niemand da war. Und das ist unser Zusammenhang. Da sagt Jesus, bittet mich. Bittet und es wird euch gegeben. Und wisst ihr was? Das lese ich. Apostelgeschichte, Briefe, genau das lese ich. Und das tat Jesus. Sie baten und es geschah. Sie baten, dass Jesus Dinge tut und Jesus tat diese Dinge ihnen. Warum? Um das Evangelium zu fördern und im Namen Jesu zu erheben und die Verherrlichung des Vaters zu bewirken. Und da stellt sich Jesus dazu. Es ist in der Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, dass das Evangelium sich verbreitet. Und wenn wir das gleiche Anliegen haben, wenn wir den gleichen Wunsch haben und Jesus bitten, dann sagt er, ich bin dabei, ich werde helfen, ich werde tun, was ihr wollt. Warum? Weil darin wird der Vater und der Sohn verherrlicht. Um das runterzubrechen, wenn unser Anliegen ist und wenn wir um diese Dinge bitten, dass Jesus als Sohn vom Vater verherrlicht wird, wenn der Glaube wachsen soll und das Zeugnis wachsen soll, sagt Jesus, ich werde das tun. Ich werde das tun. Ihr könnt damit rechnen. Er redet hier in Zusammenhang von diesen Dingen. Ich möchte einen Schritt mit euch weitergehen, was in seinem Namen bedeutet, weiterhin. Also nicht nur in dem Wissen, was er will, also in Übereinstimmung mit seinem Willen. Es ist mit der Übereinstimmung mit dem Glauben an ihn, wer er ist. Schaut mal in Vers 15, was Jesus sagt. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Dann sagt er Vers 31, Vers 31 sagt er, aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns hier fortgehen. Jesus sagt, wer mich liebt, kennt meinen Willen und tut meinen Willen. Ich liebe meinen Vater, ich kenne seinen Willen, ich tue seinen Willen. Weil ich den Vater kenne, seinen Willen tun will, bitte ich den Vater, Vater, hilf mir, deinen Willen zu tun und der Vater erhört mich. Er sagt, wenn ihr meinen Willen kennt und mich liebt, und darin wird sich das deutlich sagen, wer Jesus liebt, wenn ihr meinen Willen tut, werdet ihr bitten und ich werde euch geben. Ein Prinzip des erhörten Gebets ist, den Willen Jesu tun wollen. Oder andersrum, ihn lieben, weil das ist das Gleiche. Wer sagt, ich liebe dich, aber nicht das tut, was Jesus will, da ist es keine Liebe. Jetzt ist die Frage, was bedeutet oder was will Jesus? Ich springe jetzt und überspringe eine Stelle, weil die werde ich euch nochmal genauer angucken. Aber ich möchte euch bitten, Kapitel 15 ab Vers 9 mit mir zu lesen. Kapitel 15 ab Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Also, in seiner Liebe bleiben heißt in seinen Geboten bleiben. Dann sagt er, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ihr merkt diese Beziehung? Lieben, Gebote halten, lieben, in ihm bleiben, in seinem Willen bleiben, heißt in seinen Geboten bleiben. Ich weiß, ich kenne den Willen Gottes und aus Liebe zu ihm halte ich das. Ich lebe danach. Und das ist die Voraussetzung dann für Beten. Schaut mal, er sagt Folgendes. Ich lese ab Vers 16. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit was ihr den Vater bittet werdet in meinem Namen, er euch gebe. Und dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Das ist eine gewaltige Aussage. Was? Damit wir Gott bitten und Jesus bitten und er uns gibt, was wir ihn erbitten, müssen wir seinen Willen kennen. Wir müssen seinen Willen kennen und seinen Willen tun, seine Gebote halten. Jetzt sagt Jesus, ich gebe euch ein Gebot. Welches Gebot ist das? Liebt einander. Darf ich euch das ans Herz legen? Ihr wisst es, ich will es groß machen, ich will es deutlich machen, ich will, dass es uns wirklich deutlich wird. Der Grund, warum oft unsere Gebete nicht erhört werden, liegt nicht in der Machbarkeit, nicht in der Fähigkeit, der Unmöglichkeit, liegt in unserer Lieblosigkeit. Wir bitten und flehen, wir kennen den Willen Gottes in bestimmten Bereichen. Gott will, dass das Evangelium verkündigt wird, ja. Gott will, dass wir dahin gehen, jawohl. Gott will, dass ich so lebe, ja. Und wir kennen das alles und wir sagen, okay, ich kenne den objektiven Willen Gottes und ich bitte und das tut sich nicht. Dann, ja, was stimmt jetzt nicht? Warum bitte ich und es passiert nicht? Und Jesus sagt, ganz einfach, mein Wille ist, ich gebiete euch, dass ihr einander liebt. Wisst ihr, dass das Prinzip für erhörtes Gebet ist, unsere Beziehung zueinander ist? In dem Maße, wie wir uns lieben, in dem Maße wird Gott unser Gebet erhören. Das ist schon. Mit was haben wir am meisten Problem? Nicht mit unserem Gebetsleben, mit unserer Liebe. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich kann nicht meinen Bruder hassen und in dem Moment, nächsten Moment zu Gott schreien und sagen, oh Herr, tu mir Gutes. Funktioniert nicht. Es geht nicht. Und das ist erstaunlich, wie wir das hinkriegen, gell? Mit der gleichen Zunge loben wir Gott und bitten Dinge, mit der gleichen Zunge fluchen wir den Nächsten und reden schlecht über ihn. Der Herr, Jesus sagt, damit, was ihr, Vater, bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Ich habe euch erwählt, sagt er. Ich habe euch erwählt. Mit einem Ziel. Ich habe euch erwählt, damit ihr Frucht bringt. Das ist gewaltig, gell? Ich will euch und ich habe euch erwählt. Ich will, dass ihr Frucht bringt. Das ist ein Wille Gottes. Okay? Wer will keine Frucht? Sagen, nee, keine Lust, Frucht bringen. Ja, guck mal, Gott will, dass ihr Frucht bringen wollt. Wir wollen Frucht bringen, oder? Ja, wo liegt das Problem? Warum gibt es keine Frucht? Wir wollen Frucht, Gott will Frucht und ich bitte Jesus, Frucht des Geistes in meinem Leben. Und ihr sagt, es gibt nur ein kleines Problem. Die Beziehung untereinander steht dazwischen. Die Lieblosigkeit steht dazwischen. Das hat Jesus sie gelehrt. Er hat gesagt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, Wie wir vergeben, so vergib auch uns. Aber wenn wir nicht vergeben, oh, dann, liebe Geschwister, wie beginnt dieses Gebet? Vater unser im Himmel. Wie beginnt das Gebet nicht? Gott im Himmel. Wer redet, wer betet hier? Ein Kind zu seinem Vater. Versteht ihr? Hier geht es nicht darum, dass wenn ich nicht vergebe, dass ich aus dem Himmel fliege. Wenn ich nicht vergebe, wird Gott mir meine Sünden nicht vergeben. Dann gehe ich verloren. Also muss ich vergeben, damit Gott mir meine Sünden vergibt. Wenn das die Botschaft wäre, wisst ihr, was das ist? Kein Evangelium. Dann ist die Gottes Vergebung und deine Erlösung an deine Vergebung geknüpft, oder? Ja, viel Spaß. Hier ist nicht die Rede von Rettung und ewigem Leben. Hier ist die Rede von einer Beziehung, von einem erhörten Gebet. Jünger sagen, Jesus, lehre uns beten. Und Jesus sagt Folgendes: In dem Maße, wie ihr bereit seid, untereinander lebt und wie ihr euch liebt und wie ihr einander vergebt und wie ihr miteinander umgeht, in diesem Maße werdet ihr vom Vater gesegnet werden. Wenn eure Beziehung miteinander nicht stimmt, dann braucht ihr nicht erwarten, dass der Vater euch mit dem Segen überschüttet. Ihr verliert da nicht das Heil, ihr werdet da nicht keine Kinder Gottes. Aber wisst ihr, was dann passiert? Der Geist wird gedämpft. Genau das passiert. Unsere Beziehung untereinander ist ein wesentlicher Bestandteil unseres erhörten Gebets. Die Liebe zueinander trägt wesentlich dazu bei, ob Gott freimütig und sofort unser Gebet erhört. Das Beispiel ist einleuchtend. Wenn ich meine Kinder streiten sehe, ich mag das gar nicht. Das mag ich gar nicht. Wenn sie miteinander streiten und sich hassen und nicht vergeben, das hat Auswirkungen zu meiner Beziehung zu ihnen. Sie hören nicht auf, meine Kinder zu sein. Aber sie können ihn nicht erwarten und sie können da nicht kommen und sagen, Papa, könntest du mal mir das kaufen, das machen? Da werde ich nicht so schnell Ja sagen. Die Beziehung untereinander hat Auswirkungen auch zu einer Beziehung zu mir. Und wenn ich sehe, dass meine Kinder nicht miteinander können, dann hat das Auswirkungen auf unser Familienleben, oder? Ist doch so. Oder ist bei euch nicht so? Bei mir schon. Wie viel mehr beim himmlischen Vater? Ich will, dass ihr versteht, dass es hier nicht darum geht, dass wir Heil verlieren, nicht verlieren, wenn wir vergeben, nicht vergeben, sondern ob wir vergeben, nicht vergeben, wie wir miteinander umgehen, hängt davon ab, ob der Vater unsere Gebete erhört. Wenn wir in seinem Willen bitten, wird er geben, sagt er. Oh Vater, ich bitte dich, mach ihn weg. Oh, verändere ihn. Mach, dass er lieb ist. Gewöhn ihm das ab, nimm ihn das weg, bring ihm das bei, dann werde ich mit ihm funktionieren. Das funktioniert nicht, das ist kein Gebet. Ich frage nochmal, könnt ihr das, dass wenn ihr etwas wollt, es beten wollt und nicht könnt? Ich wünsche, dass ihr diese Erfahrung mal gemacht habt. Ihr habt ein Anliegen. Wie kann ich das sagen, ohne viel zu sagen? Hier ein Beispiel. Das war vor vielen Jahren, lang ist her, hatte ich ein Auto. Und ich bin so ein Autofreak gewesen, heute noch ein bisschen. Und von Jugend auf, ich hatte mit meinem Vater schon an Autos geschraubt, da hatte ich noch nicht mal Führerschein. Und hatte schon Autos, da hatte ich nicht mehr Führerschein. Habe ich gerade eins gehabt, wir haben es fertig repariert, dann wollte ich schon das nächste. Das nächste war immer besser als das, was ich hatte. Und dann habe ich immer Gründe gesucht, warum ich jetzt ein neues brauche. Oh, die Dichtung an der Tür funktioniert nicht gescheit. Das zieht es immer rein. Oh, der verbraucht zu viel. Dass ich anders fahren sollte, ist eine andere Sache. Es gab immer Überlegungen und ich habe immer Gründe gefunden, warum ich das jetzt Auto nicht mehr brauche und ich ein neues brauche. So, nach dem Fleisch. Und dann hatte ich lange Zeit für ein Traumauto. Ich hätte gerne ein Traumauto. Und dann dachte ich, ja gut, ich könnte Gott bitten. Aber wisst ihr was? Ich konnte nie dafür bitten. Ich weiß sogar, ich fahre in diesem Schrottauto, mein Geschmack Schrott, ich fahre und will sagen, oh Herr, brauche ein neues Auto. Und ich würde gern beten und vor allem laut beten. Und ich kann es nicht. Wisst ihr warum? Der Geist wehrt. Der Geist sagt, Willi, das Auto ist gut. Und ich sage, nein, ist nicht gut. Ich kann dieses Gebet nicht vor Gott bringen, weil es nicht im Willen Gottes ist. Das ist ich kann nicht im Geist beten. Ich konnte nicht. Und in dem Moment, ich spürte das eindeutig. Es gibt sogar solche Gebete, und die beziehen sich oft auf Menschen. Wenn ich zum Beispiel Gott bitten möchte, dass er diese Person so macht, wie ich es will. Ich kann es nicht sprechen. Kennt ihr das? Ich kann es nicht aussprechen, weil es funktioniert nicht. Und ich bin davon überzeugt, weil der Geist Gottes sich nicht dazu stellt. Und wenn man das kennt, im Geist zu beten und im Fleisch zu beten, es gibt einen Unterschied. Wenn wir selbstsüchtig, wenn wir egoistisch, im Jakobus nach den eigenen Begierden bitten, dann wird der Geist und der Gott sich nie dazu stellen. Und wenn wir nicht in einer Beziehung miteinander leben, wie es dem Willen Gottes entspricht, hat es Auswirkungen auf unser Gebetsleben. Und ich möchte so weit gehen, hat nicht nur Auswirkungen auf unser Privatgebetsleben, hat auch Auswirkungen auf unser Gemeindegebetsleben. Das heißt, wir können uns zu Gebetsversammlungen treffen. Wir können in Gottesdienst beten. Und wir sind Meister darin, dann angepasst das Gebet zu sprechen, was man beten muss. Man hat ja gelernt, was man so bittet. Und es ist schon erstaunlich, dass man dann im betet, rausgeht und einander hasst. Wie geht das? Ich muss euch ehrlich sagen, es gibt Situationen, da kann ich nicht mit jemandem beten, weil kein Friede da ist, weil keine Vergebung da ist, weil keine Einheit da ist. Wie ist dann Beten möglich? Wie kann man eins im Geist sein? Wie kann man Gott, den Vater, den Sohn verherrlichen? Das steht und widersteht dem Gebet. Jesus richtet die Jünger also aus und er beginnt ganz einfach. Es sind keine 20 Gebote, er sagt, das müsst ihr alles tun, damit ich euer Gebet erhöre. Er sagt, eine Sache, liebt einander. Guckt mal, er knüpft eine der herrlichsten Verheißungen. Er sagt, was ihr bitten werdet, tut es und ich werde es euch geben. Macht bitte eine Sache, liebt euch. Das ist die Grundlage. Seid eins. Wie kommt man dazu? Du sagst ja, du kannst ja sagen, okay, cool, nur eine Sache. Oder du kannst sagen, ja, aber selbst eine Sache, und das ist die unmöglichste, das ist die schwierigste Sache. Wie kriege ich das hin? Also ab heute oder ab morgen schön anstrengen, einander lieben. Gell? Ich nehme mir vor, ich liebe. Glaub mir, das merkt man sehr schnell, ob jemand sich vorliebt zu lieben oder wirklich liebt. Das kann man nicht spielen. Gehen wir kurz zurück um den Schlüssel dafür. Denn Jesus hat kurz vorher etwas gesagt. Ich habe noch 5 Minuten, die will ich nutzen. Ich lese ab Vers 1 in Kapitel 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe, verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Was bedeutet nochmal, jetzt wird es konkret. Was bedeutet, im Namen Jesu zu bitten? Es bedeutet, ihn ihm zu bitten. In ihm Das bedeutet, wir müssen in ihm sein und er muss in uns sein. Und die ganze Thematik ist, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Können wir ohne Jesus lieben? Unmöglich. Es funktioniert nicht. Wenn seine Liebe nicht in unser Herz ausgegossen ist, wenn wir nicht die Menschen mit seiner Liebe lieben können, mit unserer, es funktioniert nicht. Wir können sagen, oh, ich will, dass Jesus mein Gebet erhört. Das würde ich so gern haben. Spricht erstmal nichts dagegen. Also gut, dann sagt er, ich muss den Nächsten nehmen. Na gut, dann nehme ich das in Kauf. Da mache ich halt, damit er mein Gebet erhört. Da gebe ich mir halt Mühe und liebe meinen Feind. Das ist nicht der Weg, das ist nicht die Liebe, von der er spricht. Wie können wir so lieben, wie Jesus liebt? Wir brauchen ihn. Wir können ohne ihn nichts tun, wir können ohne ihn nicht lieben, wir können ohne ihn nicht beten, wir können ohne ihn gar nichts. In Jesus, in seinem Namen bitten, wisst ihr, bedeutet ein weiterer Aspekt, in seiner Hilflosigkeit zu ihm kommen. Begreifen, ich brauche ihn. Nicht nur in Bezug meines Gebets, sogar in Bezug die Voraussetzung zu erfüllen, dass ich mich erhören kann. Ich brauche ihn. Er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt die Frucht. Und dann konkretisiert er und sagt, wer in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, der bringt viel Frucht. Wie bleibt man in Jesus? Wichtig, er sagt nicht, wenn ihr in mich hineinkommt. Er sagt, wenn ihr bleibt. Was bedeutet an Jesus zu glauben? Zu glauben, dass ich in und durch Jesus in ihm bin. Zu glauben, dass ich in Christus alles habe. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. Ich will nicht euch zu arg euch da bemühen an das Beispiel. Wir haben im Kontext von Kolosserbrief, glaube ich, war das, für die Fülle des Christus geredet. Im Weinstock bleiben bedeutet ja, oder der Weinstock an sich selbst ist ja alles, oder? Die Rebe ist am Weinstock und die Rebe bringt Frucht. Die Rebe funktioniert nicht parallel, die ist nicht parallel, da läuft nicht eine Rebe oder liegt da und dann denkt die, okay, ich muss mal versuchen, ein Weinstock zu kommen und wenn ich das schaffe, dann kann ich auch Frucht bringen. Es ist undenkbar, entweder ist sie dran oder ist sie nicht dran. Das Einzige ist nur dranbleiben. Das Geheimnis für erhörtes Gebet, sagt Jesus, in mir bleiben und das bedeutet in meinem Wort bleiben. Wer glaubt an mich und glaubt, was ich sage, und darin bleibt. Wer glaubt, was ich sage und darin bleibt, der bleibt in meinem Wort. Und sagt, und der bringt viel Frucht. Glaubst du, was Jesus sagt? Und ich bin mir erstmal sicher, rein theoretisch würde ich sagen, ja, natürlich. Und jetzt konkret in deinen Lebensfragen, konkret in deinen Lebenssituationen, glaubst du, Jesus? Kennst du sein Wort? Kennst du seinen Willen? Glaubst du? Bleibst du darin? Verharrst du darin? Nimmst du es in Anspruch und behältst es? Wie kann ich das anders ausdrücken? Als das in Anspruch nehmen, was in seinem Wort steht, was in seinem Wort verheißen ist, was er sagt, in all dem, was er ist, in all dem, was er hat, in all dem, was er tut, in all dem, was er uns offenbart hat, in dem bleiben, in Anspruch nehmen, glauben. Jesus definiert das und sagt, glaubt an mich. Jakobus sagt, wer zweifelt, braucht nicht glauben, dass er es bekommt. Das ist genau der Punkt hier. In ihm bleiben, heißt an diese Dinge in Anspruch nehmen. Oh, das ist, wenn ich das sage, ist es so einfach eigentlich und doch ist es so tief. Hier geht es nicht darum, sich Dinge zu erkämpfen. Hier geht es nicht darum, die Dinge zu erarbeiten. Hier geht es darum, die Dinge zu akzeptieren. Zeit ist rum, ich versuche kurz einen Bezug zum Petrusbrief zu machen, um das deutlich zu machen, was ich damit, oder was das bedeutet. Schaut mal, wir haben gelernt, wir haben gestartet den Petrusbrief und dann haben wir als erstes gelernt, dass uns wir in Jesus Christus ein herrliches Erbe erwarten. Dass wir in ihm geliebt sind und dass Gott uns in ihm erlösen wird. Dass wenn er kommen wird in aller Herrlichkeit. Wir haben dann gelesen, dass wir lebendig gemacht worden sind. Dass wir wiedergeboren worden sind. Und wir haben gelesen, dass wir eine privilegierte Stellung als ein königliches Priestertum bekommen haben. Und das Ganze mit einem Ziel, damit wir in dieser Welt leben und Jesus Christus und das Evangelium bezeugen. Die großen Taten Gottes. Und dann haben wir gelernt, in welchen Situationen wir das tun sollen. Und das Wort hat uns gesagt, es wird nicht einfach, aber mit der Obrigkeit, da sollten wir Zeugnis geben. Dann sagt er, es wird nicht einfach sein, aber mit dem Arbeitgeber, auch da sollten wir das Zeugnis, unser Glauben leben. Er sagt, es wird nicht einfach sein, aber wir sollten auch in der Ehe und in der Beziehung das leben. Und dann geht er weiter und in der zwischenmännlichen Beziehung, menschlichen Beziehungen. Und wir haben so wirklich jetzt echt einige Zeit uns ganz genau angeschaut, was das Wort Gottes sagt. Wir wissen es. Und jetzt bedeutet das, jetzt weiß ich doch, was der Wille Gottes ist, was Jesus gesagt hat, und ich muss in dem bleiben. Wenn ich in eine schwierige Situation komme in meiner Ehe, dann muss ich darin bleiben. Da kann ich nicht sagen, ja, okay, Petrusbrief steht geschrieben, aber meine Situation ist eine andere. Oder das ist heute, das war halt damals. Ich kann nicht sagen, ja, damals ist schon richtig, aber jetzt in meinem Leben mit unserer Obrigkeit, das funktioniert nicht oder das will ich nicht wahrhaben. Ich kann nicht ja, ja sagen, aber wenn ich dann auf der Arbeit bin, das einfach ignorieren. Ihr versteht, was ich meine. Es ist klar offenbart, wir haben es gelernt. Wir haben uns intensiv Zeit genommen über das Wort, was Jesus uns gibt. Und Jesus sagt, bleibt in mir. Das heißt, und das Wort soll in euch bleiben. Ihr dürft es nicht vergessen. Seid besonnen. Seid nüchtern. Denkt darüber nach. Seid vernünftig. Kennt den Willen Gottes. Seid dann, wenn ihr auf die Arbeit geht, seid nicht schläfrig. Seid wachsam. Und bittet um diesen Willen und es wird euch gegeben. Glaubt mir, wenn ich Jesus bitte, mit meiner Regierung klarzukommen, auch wenn sie immer grüner wird, ja, und ich die Farbe Rot mehr mag, nur als Beispiel. Wenn ich darum bitte, dann wird Jesus helfen. Aber wenn ich nur schimpfe und nur hasse und nur verleumde und wir haben darüber geredet, das ist nicht der Weg, wozu wir berufen sind. Wenn ich auf der Arbeit nicht klarkomme, ich fahre morgens hin, dann weiß ich doch, es wird schwierig. Und wenn ich nicht wachsam bin und besonnen und nicht dafür bete, dann brauche ich nicht, aber wenn ich bete, er hat verheißen, ich werde geben. Wenn du mit deinem Arbeitgeber klarkommen willst und mich bittest, ich werde dir helfen. Das ist eine Verheißung. Und dieses Wort muss bleiben. Mein Wille muss bleiben und du musst mir vertrauen, ich mache das. Und wenn du eine Schwierigkeit mit deinem Ehepartner hast und er ist ungläubig und rebelliert, dann rebellier nicht dagegen. Kämpf nicht dagegen. Glaube. Bitte Jesus, er wird dir helfen. Er hat es versprochen. Und wir können jetzt jeden Bereich des Petrusbriefs durchgehen. Das ist ein offenbarter Wille. Und Jesus sagt, wenn ihr darin bleibt, und das von mir erbittet, dann ist es in Übereinstimmung in meinem Namen. Und ich werde es euch geben. Ich hoffe so sehr, weil ich weiß das. Ich weiß, dass das alles wir theoretisch abhandeln können. Ich hoffe nur so sehr, dass der Geist über die Schwachheit hinaus uns mehr zu lehren vermag, als ich tun kann. Aber ich möchte euch um eine Sache von hier vorne bitten. Bleibt bitte in diesen Dingen. Kommt nicht nur her, ich meine, schön, wenn ihr kommt, ich freue mich. Ich freue mich auch, wenn ihr sagt, oh, das war gut. Ich freue mich, wenn ihr sagt, Freude gemacht. Oder habt was erkannt. Ich freue mich darüber. Aber ich freue mich mehr, wenn dann eine Situation kommt und ihr das noch habt. Und manchmal Nicht, dass ich mich überall drüber stellen möchte. Manchmal frage ich mich, wir haben das gerade letzten Mittwoch doch behandelt. Wir haben doch gerade darüber gesprochen. Wir haben doch gerade den Text gelesen. Wo ist das? Wo ist von diesen Verheißungen, wo ist von diesem Wort? Aber ich weiß, wir sind so betriebsblind. Wir merken es ja nicht. Und darum lasst uns, das ist eine liebevolle Ermahnung, eigentlich mehr eine Bitte, keine Ermahnung, eine Bitte. Lasst uns doch das, was wir gehört haben, nicht vergessen. Lasst uns dieses Wort in uns behalten, indem wir wachsam sind und im Gebet das erbitten. Ich will so schließen. Wisst ihr, warum Gott will, dass wir beten? Weil er uns so an seinem Handeln teilhaben lässt. Manche sagen, Gott weiß eh doch alles. Und kann ich Gottes Arm bewegen, wenn Gott souverän ist? Warum dann noch bitten? Wenn er nicht will, dann macht es doch eh anders und so. Warum bitten? Wisst ihr, was Gott macht? Er sagt, Willi, ich will, dass du betest. Dann wirst du meinen Willen erkennen. Und dann weißt du, was passiert, wenn du meinen Willen erkennen wirst und dich drunter stellen und ihn erbitten wirst. Weißt du was? Dann werde ich das tun. Und dann wirst du sehen, was ich tue. Und weißt du, was dann passiert? Deine Freude wird groß. Du wirst wahrnehmen, was ich tue. Das Gebet macht uns sensibel für Gottes Handeln. Das Gebet macht uns nicht nur sensibel für Gottes Willen, sondern es macht uns sensibel, dass wir sehen, was Gott tut. Denn wenn wir nicht beten, merken wir gar nicht, dass es tut. Wir beten für etwas, wir haben Gottes Willen erfahren, verstanden, wir stellen uns drunter, wir beten, dann macht es Gott und wir sagen, oh, Gott wirkt. Wir erleben Gottes Wirken, weil das Gebet uns dafür sensibel macht, aufmerksam macht. Es öffnet uns die Augen, es bringt uns in eine Erwartungshaltung, es macht uns bereit und offen und wir sagen, wir wollen wissen, ja, wann wirkt, wo wirkt er. Gott wirkt auch ohne uns. Aber der Punkt ist, wenn wir nicht beten, wir leben dahin und merken nicht, dass es wirkt. Wir bekommen etwas, was wir nicht gebeten haben und wir danken ihm nicht. Wir verherrlichen ihn nicht. Warum? Weil wir es gar nicht mitbekommen haben, dass es gibt. Ihr versteht, was ich meine. Wisst ihr, wie viel Segnung uns gibt, obwohl wir nicht bitten? Aber wisst ihr, wenn wir für diese Segnung beten würden und er sie uns ergibt, wie viel in uns auf einmal Gottes Wirken in unserem Leben sichtbar wird und was für eine Dankbarkeit und Anbetung in unseren Herzen steigen würde. Wir würden wahrnehmen, Gebet öffnet uns die Augen für geistliche Realität. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du die Schwachheit übersiehst und die Unfähigkeit, es in einer Weise zu lehren, dass es in die Herzen geht. Heute mehr denn je will ich bitten und hoffen und glauben, Herr, dass du durch deinen Geist in die Herzen selbst hineinschaust und lehrst und überführst. Und ich will dich bitten, Herr, lehre uns so zu beten, wie es dir wohlgefällig ist. Und Herr, ich bekenne, Herr, ohne dich können wir nichts tun. Und darum will ich um das bitten, was du geboten hast, Herr. Schenke uns eine Liebe zueinander, die als diese Grundlage für erhöhtes Gebet dient. Herr, dass du gerne gibst. Öffne uns die Augen für das, was du tust, damit wir sehen und dich preisen. Amen.